Hallo und herzlich willkommen zurück bei KI und Tech2Go, der Praxis-Pitch. Ich bin Yusuf und ja, diese Woche bin ich leider solo unterwegs. Christian ist wieder auf Urlaub und leider nicht dabei. Aber ich habe euch heute eh so viel mitgebracht, dass wir eh keine Zeit hätten zum Quatschen. Also, was steht heute an? Wir reden heute über maximalen Krisenmodus, der sich gerade bei OpenAI abspielt. Die haben quasi intern den Code Red ausgerufen. Dann schauen wir uns an, was Google mit Gemini 3 da eigentlich hingelegt hat. Anthropic mischt auch ordentlich mit. Und dann wird es noch richtig politisch mit Trump, Nvidia und China. Und am Ende, das wollen wir nicht vergessen, reden wir noch über die Energiekrise und die ganze KI-Branche mit sich zieht. Also, los geht's. Fangen wir mal an mit dem Elefanten im Raum. Und das ist OpenAI. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich letzte Woche die Nachricht gelesen habe, da musste ich erst mal kurz lachen. Sam Altman hat intern einen Code Red ausgerufen. Code Red. Also, das ist nicht irgendein Marketing-Gag oder so. Man könnte sagen, es ist sozusagen der unternehmensinterne Panikknopf. Und warum das Ganze? Klar, weil Google mit Gemini 3 im November was rausgehauen hat, dass OpenAI offensichtlich komplett auf den falschen Fuß erwischt hat. Ich meine, wir reden hier von einem Unternehmen, das praktisch die gesamte generative KI-Revolution losgetreten hat. Die hatten fast 2 Jahre lang das Narrativ komplett unter Kontrolle. ChatGPT war das Symbol für KI und jetzt zeigen interne Metriken und externe Benchmarks, dass Gemini 3 in den wirklich kritischen Bereichen, also Reasoning, Coding und multimodales Verständnis, die GPT-Serie einfach überholt hat. Das ist, ich sag's mal so, das ist ein bisschen wie wenn ein Ferrari plötzlich merkt, dass Mercedes nicht aufgeholt hat, sondern schon 3 Runden voraus ist. Was bedeutet dieser Code Red jetzt konkret? Also, das ist nicht einfach nur irgendein Motivationsruf à la, hey Leute, gib mal ein bisschen Gas. Nein, das ist eine radikale operative Umstrukturierung. Alles, und ich meine wirklich alles, was nicht direkt auf die Verbesserung des der Kernmodellleistung einzahlt, wurde gestoppt oder massiv runterpriorisiert. Die gesamte Werbeplattform auf Eis, Shopping-Agenten weg damit, die Puls-Nachrichtendienste auch mal in die Schublade. Also alles, was nicht relevant war für das Kernmodell, ist einfach eingestellt worden. Und obwohl sie hätten jetzt tatsächlich einige von diesen Dingen jetzt gebraucht, vor allem die Werbeplattform, weil, wie wir schon alle irgendwie aus den vergangenen Folgen wissen, ist das alles nicht ganz so easy mit dem Geldverdienen bei OpenAI. Und das finde ich tatsächlich super interessant als strategische Entscheidung, ehrlich gesagt, diesen Code Red. OpenAI hat damit quasi eingestanden, egal wie cool unser Ökosystem ist, egal wie viele Features wir drumherum bauen, wenn das fundamentale Model nicht mehr State of the Art ist, dann ist der ganze Rest wertlos. Das ist eine ziemlich demütige Erkenntnis für ein Unternehmen, das sich lange für, naja, sagen wir mal so, unbesiegbar gehalten hat. Also muss man dem Sam Altman auch eingestehen, dass er hier tatsächlich demütig das hingenommen hat und das auch öffentlich wirksam sozusagen auch die Watschen einsteckt. Finde ich nicht schlecht. Für den Markt sendet das natürlich ein zweischneidiges Signal. Einerseits zeigt es, dass OpenAI agil genug ist, um Ressourcen radikal umzuschichten. Die können halt wirklich von heute auf morgen sagen, okay, alles andere ist jetzt egal, wir fokussieren uns nur auf das Wesentliche. Das ist schon ganz beeindruckend für ein Unternehmen dieser Größe. Andererseits, und das ist der wichtigere Punkt, entzaubert das den Mythos des unbesiegbaren Ja. Wenn der Marktführer in den Krisenmodus schaltet, um technologisch aufzuholen, dann ist das Rennen um AGI wieder offensichtlich völlig offen. Das ist quasi ein kompletter Reset für die gesamte Branche. Und jetzt kommt der interessante Teil. Man könnte hier schon mit KI's Next Top Model, also von KI's Next Top Model sprechen. Als direkte Konsequenz dieses Code Red steht die Veröffentlichung von GPT-5.2 unmittelbar bevor. Oder vielleicht ist es schon passiert, je nachdem, wann ihr das jetzt hier hört. Ursprünglich war der 9. Dezember geplant. Gerüchte deuten auf den 11. Dezember hin. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, GPT-5.2 ist kein reguläres Update. Das ist ein sogenanntes Tactical Release. Ursprünglich war das für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen, aber der Zeitplan wurde um Wochen gestrafft. Die haben das quasi mit heißer Nadel gestrickt, um die Blutung der Marktanteile zu stoppen. Was können wir technisch erwarten von diesem Modell? Also die Schwerpunkte liegen eindeutig auf dem Schließen der Lücke zu Gemini 3. Erstens signifikante Verbesserungen in sogenannten System 2 Thinking. Also System 2, das ist angelehnt an Daniel Kahnemanns System 2 Thinking. Das bedeutet, das Modell antwortet nicht mehr nur statistisch wahrscheinlichen Wortfolgen, sondern denkt tatsächlich über komplexe Probleme nach, zerlegt sie in Teilschritte und validiert die Logik vor der Ausgabe. Dann zweitens Latenzoptimierung. Das ist besonders für Enterprise-Kunden ist Geschwindigkeit absolut kritisch und GPT-5.2 soll durch optimierte Inference-Architekturen deutlich schneller reagieren. Und drittens Reduktion von Halluzinationen. Auch das ist essentiell, um das Vertrauen von speziell für Unternehmenskunden wieder zurückzugewinnen, weil hier im speziellen Gemini als auch Anthropic große Marktanteile von ChatGPT oder von OpenAI abgenommen haben. Was ich auch noch spannend finde, im Hintergrund arbeitet OpenAI an einem Projekt mit dem Codenamen Garlic. Das wird vermutlich GPT-5.5 oder GPT-6. Erwartet wird das Ganze für 2026 und soll auf einer ganz neuen, komplett neuen Architektur basieren. Das heißt, OpenAI arbeitet parallel an einem kurzfristigen Fix, also den GPT-5.2 Pflaster und einem langfristigen Sprung mit Garlic. Und ja, und das erklärt natürlich die enormen Ressourcen und warum jetzt hier der Code Red so drastisch ausgefallen ist oder warum er so ausfallen musste eigentlich. Ja, apropos Ressourcen, OpenAI hat auch personell aufgerüstet. Denise Dresser, die ehemalige CEO von Slack und Salesforce-Veteranin, wurde zum Chief Revenue Officer ernannt. Und das ist ein klares Signal an den Enterprise-Markt. Die Denise Dresser bringt jahrzehntelange Erfahrung im Verkauf von komplexen B2B-Softwarelösungen mit. Ihre Aufgabe wird es wohl sein, die KI-Modelle von OpenAI tief in die Geschäftsprozesse von Großkonzernen zu integrieren. Weg von den experimentellen Spielwiesen hin zu geschäftskritischen Anwendungen. Klingt ein bisschen wie Palantir. Mal schauen, ob sie das hinkriegen. Ihre Erfahrung bei Slack ist dabei auf jeden Fall super interessant. Slack war ja eine Plattform für Zusammenarbeit. Und ich glaube, das deutet darauf hin, dass OpenAI die Zukunft der Arbeit als kollaborativen, dass ich es noch rauskriege, Prozess zwischen Menschen und KI-Agenten sieht. Das ist halt nicht mehr, ich frage die KI was und sie antwortet, sondern KI wird zu einem Teammitglied. Passend dazu hat OpenAI auch Daten zur KI-Nutzung im Unternehmen veröffentlicht. Und die Zahlen sind, ich sag mal, die rechtfertigen auf jeden Fall massive Investitionen. Also Mitarbeiter, die KI intensiv nutzen, berichten von Zeitersparnissen zwischen 40 bis 60 Minuten pro Tag. Das ist eine ganze Stunde am Tag. Hochgerechnet auf ein ganzes Jahr ist das, also rechnen wir mal durch, das sind so knapp 10-12% Effizienzsteigerung. Und es gibt Bereiche, gerade im Coding und in anderen Bereichen, wo es sogar 60 bis 80 Minuten sein sollen. Das heißt, das ist schon immens. Aber noch interessanter finde ich die in der Studie die qualitative Veränderung. Also Vibe-Coding wird immer relevanter. Also das bedeutet, Vibe-Coding, also nicht technische Mitarbeiter nutzen KI zunehmend für Programmieraufgaben. Also Marketing-Manager schreiben Python-Skripte zur Datenanalyse oder so. HR-Manager automatisieren Workflows und so weiter. Und der Anstieg liegt hier bei 36%. Das ist quasi die Demokratisierung der Softwareentwicklung, die wir, also in der Form haben wir das noch nie gesehen. Ich meine, wir haben das schon jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr häufig erwähnt. Aber die Studie, ja, also wir hinterlegen das jetzt nochmal mit Zahlen. Und es zeigt sich eine Kluft zwischen sogenannten Frontier Firms, über die wir eh schon im Sommer gesprochen hatten, also Unternehmen, die KI wirklich tief integrieren, und solchen, die sie nur oberflächlich nutzen. Also die Frontier Firms erzielen überproportionale Produktivitätsgewinne, was den Wettbewerbsdruck auf die Nachzügler natürlich massiv erhöht. Wenn euer Konkurrent plötzlich 20% produktiver ist, dann habt ihr ein Problem. Und ich versuche diese Message schon sehr, sehr lange voranzutreiben, aber stoße leider gerade im KMU-Segment oft noch immer auf sehr taube Ohren. Ja? Im Enterprise-Segment habe ich das Gefühl, ist das schon deutlich besser durchgedrungen. Aber im KMU-Segment sind die Leute noch nicht sehr responsive dazu. Da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Thema, also Google und Gemini 3. Das ist ja quasi der Auslöser für den ganzen OpenAI-Stress oder die OpenAI-Krise. Also was hat Google nach dem OpenAI-Code Red noch nachgelegt? Und zwar den Deep Think Mode. Die Relevanz von Gemini 3 liegt nicht nur in den höheren Benchmark-Scores, also sie haben unglaublich gute Benchmark-Scores, die natürlich beeindruckend sind, sondern in der Einführung einer komplett neuen Interaktionsqualität, also dem Deep Think-Modus. Bisher war das Ziel von Chatbots immer, so schnell wie möglich zu antworten. Deep Think bricht dieses Paradigma quasi komplett. Das Modell nimmt sich raus, ähnlich wie bei menschlichen Experten. Es nimmt sich explizit Zeit, um über eine Frage nachzudenken. Es simuliert verschiedene Lösungswege und wählt dann den besten aus. Das nennt man dann System 2 Reasoning, also auch wieder angelehnt an Daniel Kahneman. Wer das Buch kennt, Thinking Fast and Slow. Und das ermöglicht Sachen, die an denen herkömmliche LLMs normalerweise gescheitert sind. Also komplexe mathematische Beweise führen, verschachtelte Codestrukturen refactoren, strategische Szenarien planen und so weiter. Und wenn das alles tatsächlich stimmt, was ich aktuell nicht sagen kann, weil ich es noch nicht getestet habe, ist das ein ziemlicher Quantensprung. Also zumal Gemini 3 ja schon sehr, sehr gut ist, mit dem Deep Think Modus öffnen sich dann ganz, ganz neue Use Cases, die auch sehr stark in den wissenschaftlichen Bereich oder in die Analyse reingehen. Da bin ich schon sehr gespannt, wann das zugänglich sein wird. Aktuell ist es nur für die Ultra-User zugänglich in den USA. Das andere Differenzierungsmerkmal, wie wir wissen, von Gemini ist das Kontextfenster von 1 Million Token, ja, 1 Million. Das ist also nicht nur mal, um das einzuordnen, das ermöglicht das Unternehmen nicht nur einzelne Dokumente, sondern ganze Archive oder komplette Code-Repositories oder stundenlanges Videomaterial in den Arbeitsspeicher der KI zu laden. Und die KI halluziniert dann weniger, weil sie die Antwort direkt aus den bereitgestellten Daten extrahieren kann, anstatt sich auf das Trainingswissen zu verlassen, was halt dann vielleicht nicht stimmt. Parallel dazu hat noch, wie auch schon letzte Woche schon berichtet, Nano Banana Pro ist rausgekommen. Das ist das Bildmodell, das tief in dem in die Reasoning Engine von Gemini 3 integriert ist. Und der Unterschied zwischen anderen wie Midjourney ist, die Bildgeneratoren arbeiten isoliert. Also die Midjourney zum Beispiel, die arbeiten isoliert. Und Nano Banana versteht den semantischen Kontext einer Konversation und kann den dann in ein Bild umwandeln. Der Nutzer kann Gemini 3 bitten, eine komplexe Marktanalyse durchzuführen, und Nano Banana generiert dazu passende datengeschützte Infografiken oder Diagramme in Echtzeit. Diese Verschmelzung von Text und Analyse und visueller Synthese, sagen wir es mal so, ist ein massiver Produktionstreiber, zumindest für mich. Ja, also bei mir ist das täglich im Einsatz. Das ist jetzt nicht mehr nur hübsche Bildchen generieren. Das ist, ich verstehe die Analyse und visualisiere sie jetzt für dich. Und das hilft nicht nur beim Verstehen, sondern auch beim Präsentieren. Ja, und bevor wir weitermachen, noch kurz zu Anthropic. Die werden manchmal ein bisschen übersehen in diesem Duell zwischen OpenAI und Google. Aber die haben mit Claude Opus 4.5 als Liebling, also den Liebling aller Entwickler etabliert. Wir hatten zwar schon vor 2 Wochen über Opus 4.5 berichtet, aber ich dachte, hier passt es noch mal gut dazu. Opus 4.5 hat im Benchmark wie SVE Bench Verified, das ist Software Engineering, neue Maßstäbe gesetzt und ist erstmal über 80% Marke bei der Lösung komplexer, realer Programmieraufgaben, also überschritten. Modell ist nicht nur ein Code-Vervollständiger, sondern es ist mehr so wie so ein Senior Engineer in a Box. Er kann die Architektur ganzer Softwareprojekte verstehen und über die Hürden der Dateien hinweg konsistent, also über hunderte Dateien hinweg konsistent Änderungen vornehmen. Und was Entwickler besonders lieben an Opus 4.5 mittlerweile, also aus den Reports sieht man das jetzt schon, das Modell ist in der Lage, den Vibe eines Projekts zu erfassen, also implizite Designentscheidungen oder Coding-Standards zu erkennen und fortzuführen, ohne dass diese explizit instruiert werden müssen. Und das ist dieses Vibe-Coding, nur halt auf einem ganz anderen Level. Ja, also es ist jetzt kein Nicht-Experte, sondern selbst für die Experten macht das jetzt einen Riesenunterschied. Und natürlich das Alleinstellungsmerkmal von Anthropic bleibt außerdem die Compute-Usage-Fähigkeit. Also das Modell kann über API, Maus und Tastatur bedienen und so mit jeder Software interagieren, die eine grafische Benutzeroberfläche hat. Das ist, nennen wir es mal, RPA 2.0, also Robotic Process Automation der nächsten Generation. Anstatt mühsam eher APIs zwischen verschiedenen Legacy-Systemen zu bauen, kann ein Claude Agent einfach die Benutzeroberfläche bedienen. Er liest die E-Mails, öffnet das CRM, trägt Daten ein, erstellt eine Rechnung in SAP und versendet diese dann als PDF oder so. Die Hürden für Automatisierungen sinken damit dramatisch, weil keine Schnittstellenprogrammierung mehr nötig ist. Das bringt mich auch gleich zu einer super interessanten weiteren Entwicklung. Die großen Player haben sich zusammengetan, um Standards für KI-Agenten zu etablieren. Unter dem Dach der Linux Foundation wurde die Agentic AI Foundation gegründet. Und jetzt haltet euch fest, OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, also die direkten Konkurrenten, arbeiten hier alle zusammen. Aber es macht Sinn, ja. Also wenn künftig immer mehr LLM-Agenten eigenständig agieren, braucht man offene Protokolle für die Zusammenarbeit, ähnlich wie früher, also in der Internet New Economy Zeit, offene Internetstandards einst das siloartige Netz vereint haben. Die Initiative basiert auf 3 Open-Source-Projekte. Also Anthropic hat das MCP-Protokoll beigesteuert, also sie haben es gespendet, sozusagen an die Open-Source-Community. MCP, also Model Context Protocol, ist zum Anbinden von KI-Modellen an externe Daten oder an Tools. Block hat das Framework Goose hinzugesteuert, also das ist eine Orchestrierung für Agenten-Workflows. Und OpenAI hat die Spezifikation AgentsMD für den KI-Coding-Agenten beigesteuert. Fast alle großen Player sind dabei, AWS, Bloomberg, IBM, Oracle, Salesforce, SAP, Hugging Face, Uber. Das ist wirklich cool. Also es gibt hier jetzt einen einheitlichen Standard und das ist auch noch unter der Linux Foundation vereint. Das heißt, es ist mehr oder weniger garantiert, dass hier die Standards auch eingehalten werden. Jetzt kommen wir zum geopolitischen Teil. Technologie ist im Dezember so endgültig zum Instrument der Geopolitik geworden. Ich meine nicht, dass es vorher das nicht gewesen wäre, aber ich versuche mal zuerst die Fakten zu nennen und dann sage ich euch meine Meinung. Ja, also Trump hat angekündigt, dass Nvidia seine hochleistungsfähigen H200-Chips unter Auflagen wieder nach China exportieren darf. Also das ist eine komplette Kehrtwende von der totalen Blockadepolitik. Und ich muss sagen, das ist noch nicht wirklich, also das hat mich jetzt nicht so wirklich überrascht, ja, weil früher oder später, aber da komme ich noch bei meiner Meinung dazu. Aber jetzt kommt der interessante Teil. Der Deal enthält eine völlig neuartige Komponente. Und zwar, die US-Regierung soll 25% der Umsätze aus den China-Exporten als eine Art Sonderabgabe oder Zoll oder so erhalten. Das ist, also transformiert man quasi Exportkontrolle von einem Sicherheitsinstrument zu einer Einnahmequelle für den Staatshaushalt. Das ist schon ein bisschen komisch. Was bedeutet das jetzt strategisch? Also erstens, Chinas KI-Beschleunigung. Also China wird definitiv, die KI-Entwicklung wird sich beschleunigen. Der Zugang zu H200-Chips, auch wenn es nicht die allerneueste Generation ist, wird die Entwicklung der chinesischen KI-Modelle massiv beschleunigen. Bisher mussten die Chinesen auf leistungsschwächere Chips oder Eigenentwicklungen wie Huawei Ascend ausweichen. Und das ändert sich jetzt. Zweitens, also die Marktdominanz von Nvidia soll wiederhergestellt werden, weil die hatten jetzt in letzter Zeit ein bisschen zu kämpfen. Und ich glaube, China ist ein guter Absatzmarkt, wo sie tatsächlich eine Dominanz haben können. Die Aktie hat volatil reagiert, aber tendenziell positiv. Und der Zugang zum gigantischen chinesischen Markt sichert ihn wieder mit ein paar Milliardchen. Und die Intention ist natürlich, schwächt chinesische Chip-Konkurrenten. Also, damit die nicht auf die Idee kommen, selbst Eigenentwicklungen sozusagen zu machen. Und drittens, das betrifft hier wahrscheinlich Europa. Dieser Deal signalisiert, dass US-Technologiepolitik transaktional und unberechenbar geworden ist. Also hin und her und hin und her. Ja, wir lassen nicht, nein, wir lassen nicht. Ja, wir dürfen aber nur ein bisschen und dann nur mit 15% Zoll und dann aber doch jetzt wieder mit 25%. Also in Wirklichkeit kann man sich nicht auf die USA verlassen und schon gar nicht auf die Technologiepolitik. Und jetzt sage ich meine persönliche Meinung dazu. Persönlich denke ich, dass China ein perfektes Bluff-Game gespielt hat und Trump ist einfach drauf reingefallen. Also erinnern wir uns zurück, als Trump den Export der H20-Chips von Nvidia gestoppt hat, hat der Xi Jinping sofort seine Propagandakeule rausgepackt und er sagt, dass die heimischen Chips jetzt Vorrang haben und die Unternehmen sozusagen den Unternehmen verboten wird, dass sie Nvidia-Chips verwenden. Und nachdem er das gesagt hat, ist nur innerhalb von wenigen Wochen sind dann Berichte rausgegangen über Durchbrüche bei den KI-Chips. In China sind tausende so Messages herumgegeistert. In Silicon Valley ist dadurch das Narrativ entstanden, und das wurde ja vorher auch schon von Jensen Huang gesponnen, dass die Chinesen sich aus der Not so schnell weiterentwickeln werden, dass sie sogar USA überholen könnten, weil die halt so effizient drauf gehen, und wenn sie keine andere Möglichkeit haben, dann wird halt so viel Forschung und Entwicklung da reingehen, dass sie quasi eine intrinsische Motivation haben, es irgendwie zu schaffen. Das ist natürlich eine geniale Story, die dann der Xi Jinping natürlich gleich genutzt hat und mit seiner Propagandamaschine befeuert hat mit, ja, und das sind jetzt diese Durchbrüche und die KI-Chips und was auch immer. Und letztendlich hatte der Xi Jinping nichts zu verlieren. Und dann hat er noch sein Vorzeigeprojekt rausgeholt, quasi den Nvidia-Schreck, DeepSeek, und gesagt, das ist jetzt das. Die werden jetzt nur mit Huawei-Chips trainiert. Und dann kam letzte Woche ja DeepSeek raus mit der Version 3.2. Und die war natürlich großartig. Ja, und da hat es geheißen, oh, die sind aber nur mit Huawei-Hardware trainiert worden. Und da sind alle gleich ganz nervös geworden. Und der Jensen Huang ist sofort zum Trump gehirscht. Und hat dann gesagt, können wir da nicht was machen? Irgendwie müssen wir das jetzt irgendwie, weil die haben jetzt hier so ein gutes Modell mit so schlechter Hardware. Also die sind schon so gut und so schnell vorangeschritten. Wenn wir da jetzt nicht irgendwas tun, dann überholen die uns. Und wir haben keine Kontrolle mehr darüber. Ja, und als kurzsichtiger, pragmatischer und hochgradig korrupter Politiker hat der dann gesagt, alles klar, wenn du mir genug Kohle gibst, also 25% für den Staat, vielleicht noch den ein oder anderen Gefallen an meiner Familie, dann lassen wir das zu, und das Story ist halt der Deckmantel, dass die Chinesen sowieso so schnell aufgeholt hätten. Also ich denke, Xi hat Trump einfach ausgetrickst, und der freut sich nun, dass er endlich die schnellen Chips fürs Militär nutzen kann. Natürlich ist die Geschichte auf Xis Seite so, und er behauptet natürlich das Gegenteil, und er will ja gar nicht diese Chips haben, weil er will ja eigene Chips haben, und er wird jetzt selbst drauf schauen, wer diese Chips nutzen darf. Ja, aber in Wirklichkeit reibt er sich die Hände. Und in Wirklichkeit wird das bestimmt in militärische und staatliche Entwicklungen einfließen. Und so bewegt man einen korrupten, narzisstischen und von den Tech-Bros gelenkten Präsidenten zu seinen Vorteilen, wenn man eine gute Propagandamaschine hat. Das ist meine persönliche Meinung. Anyway, anderes Thema, Energie und Ressourcen. Das bringt mich zu einem Thema, das ich ehrlich gesagt noch fast am wichtigsten halte, aber über das ein bisschen zu wenig gesprochen wird, also nicht von uns, aber insgesamt die Energiekrise der KI-Branche. Also die Zahlen sind, ich sage mal, besorgniserregend. Stromhunger von KI-Rechenzentren wächst exponentiell und könnte bis 2030 um das 11-fache steigen, also von 500 auf 550 Milliarden Kilowattstunden. Das ist absolut irre. In Europa sind zum Beispiel auch schon in Frankfurt am Main die Stromkapazitäten nahezu ausgeschöpft, und 20% der geplanten neuen Rechenzentren drohen Verzögerungen oder komplette Stopps. Und trotz Ökostrom setzen viele weiterhin auf Erdgas, während sich auch Kühlwasserbedarf bis 2030 auch noch vervierfachen könnte. Eine Analyse der Financial Times warnt in den USA von einer riesigen Energielücke. 2028 werden dort zusätzliche, also bis 2028, 44 Gigawatt für Rechenzentren benötigt. Aber nur 25 Gigawatt neue Kapazitäten sind absehbar. Das ist ein Defizit von 19 Gigawatt. Also ungefähr 40% der Nachfrage fehlen einfach. Ja. Sam Altman ist natürlich gleich reingehüpft und nennt das sein drohender Engpass und ist die Bedrohung für die KI-Branche. Ohne genügend Strom können weder Modelle trainiert noch Umsätze erzielt werden. Das ist nicht irgendein theoretisches Problem, es ist wirklich real und akut und das mag auch so stimmen, aber es ist auch sehr unrealistisch, 44 Gigawatt bis 2028 aufzustellen. Die Tech-Konzerne reagieren teilweise schon ziemlich kreativ auf diese Problematik. Einige betreiben sogenannte Behind-the-Meter-Eigenkraftwerke, zum Beispiel Elon Musk mit XAI hat zum Beispiel seine Cluster in Memphis zeitweise illegal mit Dutzenden von Gasturbinen versorgt. Einfach so. Das zeigt, wie verzweifelt die Lage teilweise ist. Ja. Microsoft geht einen anderen Weg und investiert in Kernenergie. Die wollen ja dieses stillgelegte Atomkraftwerk Three Mile Island bis 2027 wieder in Betrieb nehmen. Genau, das ist übrigens das, das 1979 den schlimmsten Atomunfall in der US-Geschichte hatte. Ja, aber die Zeiten ändern sich halt. Die Energiefrage wird auch zunehmend zum geopolitischen Faktor. Man muss sagen, Chinesen waren hier doch deutlich vorausschauender als der Westen. China hat 2024 über 400 Gigawatt an Kraftwerksleistung zugebaut. Das ist über ein Drittel des gesamten Stromnetzwerkes in einem einzigen Jahr, was die dazu gebaut haben. US-Firmen framen diesen Vorsprung jetzt als nationales Sicherheitsrisiko und wollen natürlich hier Genehmigungen beschleunigen und ja, Red Tape abbauen. Bleibt die Stromknappheit ungelöst, könnte die viel beschworene KI-Blase nicht mangels Nachfrage platzen, sondern schlicht mangels Elektrizität. Das wäre schon ziemlich ironisch, oder? Die größten technologische Revolution unserer Zeit gestoppt durch die Steckdose. Naja. Ich habe noch ein paar kürzere Themen, die ich schnell durchgehen will. Erstens, die EU hat ein formelles Kartellverfahren gegen Google eingeleitet. Es wird untersucht, ob der Konzern seine Marktmacht missbraucht hat. Oh, hat er das? Natürlich hat er das. Indem er innerhalb von Website-Betreibern und YouTube also Informationen absaugt und für eigene KI-Systeme zum Training füttert. Ohne faire Vergütung oder Widerspruchsmöglichkeiten. Naja, das Thema hatten wir ja schon mehrmals. Das Problem ist, wer Googles KI-Crawler per Robots.txt blockiert, fliegt praktisch komplett aus der Google-Suche. Also Google erlaubt hier keine Differenzierung zwischen KI-trainierbar oder Google-crawlbar. Viele Medien vor allem, würde das in wirtschaftlichen Ruin treiben, wenn sie Google über Robots.txt blockieren würden, weil dann würden sie nicht mehr erscheinen, ganz einfach. Und gleichzeitig verbietet Google natürlich anderen Anbietern, also mit YouTube-Inhalten zu trainieren oder diese zu verwenden. Naja, so ein bisschen Doppelmoral, wenn ihr mich fragt, weil auch die Daten in YouTube gehören ja nicht Google, sondern gehören ja den Nutzern. Naja, anyway, das ist noch auf jeden Fall ein Thema. Bin gespannt. Die EU sind wahrscheinlich die einzigen, die hier tatsächlich Zähne haben könnten. Aber kommt auch darauf an, was der Trump hier zu sagen hat, weil der wird natürlich sich vor die Meute werfen und sagen, wenn ihr mein Google angreift, dann zahlt sie mir Zölle. Ja, zweites Thema, Meta hat das Startup Limitless gekauft. Limitless, das sind die mit diesem KI-Gadget, also das ist ein tragbarer Anhänger, der Gespräche aufgezeichnet hat via KI und dann konntest du dort einfach nachfragen und also es war quasi dein Leben war dokumentiert und natürlich direkt nach der Übernahme hat Meta alle Produkte vom Markt genommen, der Verkauf wurde gestoppt und die Cloud-Software wird eingestellt. Ich glaube, die bezahlt haben, die dürfen das jetzt noch ein Jahr lang nutzen. und dann ist es aber komplett end of life. Das ist interessant, weil es zeigt, naja, Meta will offensichtlich das Know-how und die Daten hinter diesen Always-On-Geräten, also die ständig Audio mitschneiden, aber sie wollen nicht, dass jemand anderes damit arbeitet. Also das heißt, KI geht hier verstärkt in diese Richtung Wearables und da ist ja auch diese Ray-Ban als Zukunftsmarkt für Meta recht wichtig, weil das wäre das erste Gerät von Meta, wo sie selbst Kontrolle darüber hätten. Und dann können sie ihre Produkte direkt über das Endgerät steuern, ohne Geld irgendwem abgeben zu müssen, wie zum Beispiel den App Store in Google oder in Apple. Ein drittes Thema, das fand ich tatsächlich ziemlich beunruhigend, aber wir hatten es auch schon mehrfach in dem Podcast auch schon erwähnt. Es gibt eine Studie dazu. Eine Studie hat gezeigt, dass KI-Chatbots politische Meinungen stärker beeinflussen können als klassische Wahlwerbung. Oh Wunder, oh Wunder. Also Forscher haben Menschen in Debatten mit Chatbots gestimmt. Also vorher haben sie die politische Gesinnung analysiert und dann haben sie ihn quasi zu dem Chatbot geschickt und dann gezielt versucht, Meinungen zu vertreten, die gegenteilig sind. Und es hat durchaus Meinungsumschwünge gegeben, die beeindruckend waren. Was besonders auffällig ist, und das hatten wir, glaube ich, es gab ja schon mal diese verdeckte Studie von den Schweizern, die was Ähnliches gemacht haben. Die KI streut sehr viele vermeintliche Fakten in die Argumentation ein, um sozusagen die Probanden zu überzeugen. Aber nur ein Drittel dieser Angaben sind einfach falsch. Also sind einfach Falschbehauptungen. Also der Chatbot behauptet Dinge mit großer Überzeugung, die einfach nicht stimmen, nur um seine Meinung durchzusetzen. Also die Mischung aus hoher Überzeugungskraft und inhaltlichen Fehlern ist schon alarmierend. Und vor allem ist das Manipulationspotenzial enorm. Und deswegen ist es umso kritischer, wenn eben immer mehr Rechte, also rechtspolitische Menschen, die Hand über diese ganzen Chatbots haben, wie eben XAI oder Meta. Sam Altman kann ich jetzt nicht ganz zuordnen, aber der steckt auch ganz tief im Hintern von Donald Trump. Dann vierte Message. Amazon hat auf der AWS Reinvent die dritte Generation seines KI-Trainingschips Trainium 3 rausgebracht. Der neue Trainium 3 wird mit 3 Nanometer Verfahren gefertigt und verspricht eine vierfache Leistung zum Trainium 2 und bei 40% weniger Stromverbrauch. Also das ist quasi auch hier wieder ein direkter Angriff auf die Nvidia-Dominanz. Aber vielleicht nicht ganz so dramatisch, weil das ja eher ein Inference-Chip ist. Amazon ja auch Trainings-Chips hat. Der Trainium-Chip ist ja kein Inference-Chip, sondern ein Trainium-Chip. Ja. Dann eine Überraschung. Apple kommt hier mit positiven News. Apple hat Starflow 5, neues Modell zur Videoerzeugung vorgestellt. Dabei sind sie einen komplett neuen technischen Ansatz gefolgt als den Konkurrenz. Statt so Diffusion-Modelle zu setzen, nutzt Apple jetzt Normierungsflows, die bislang irgendwie der Videogenerierung kaum angewendet wurden. Und die Ergebnisse zeigen, die Videos wirken deutlich realistischer, sind schneller als bei der Konkurrenz. Die Auflösung ist noch ziemlich gering, also bei 480p. Aber Apple ist quasi, hat jetzt nur demonstriert, dass das machbar ist, dass man eben mit diesen Normierungsflows durchaus ein Videomodell erstellen kann. Und da bin ich jetzt schon gespannt, wo die Reise hingeht, ob sich irgendeiner von den anderen Model-Anbietern dieser Linie anschließt. Ja. Ja, das war es auch schon für diese Woche. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir heute besprochen haben. OpenAI im Krisenmodus. Code Red zeigt, dass Google mit Gemini 3 den Platzhirsch ziemlich unter Druck gesetzt hat. GPT 5.2 kommt als taktisches Release, also um die Blutung zu stoppen, mehr oder weniger. Im Hintergrund wird an Garlic gearbeitet. Gemini 3, also Google mit Gemini 3, kommt mit dem Deepthink-Modus rein und bringt einen echten Paradigmenwechsel. Was wir jetzt auch nicht erwähnt haben, ist, dass Gemini 3 jetzt auch in die XR-Oberfläche, also in das XR-Betriebssystem eingeflossen ist. XR ist das Betriebssystem, wo Google in Zukunft Wearables, also im Speziellen Brillen mit Audio und Audio-Video rausbringen will. Und da sind jetzt auch schon die ersten Glasses vorgestellt worden, die nächstes Jahr kommen sollen. Samsung ist auch schon der erste Anbieter, der das macht. Ich glaube, Warburg Parker, wie heißen die? Warburg Parky oder, nee, ich weiß jetzt nicht mehr. Ein Brillenanbieter auf jeden Fall, mit denen arbeiten sie zusammen. Warby Parker, entschuldige, jetzt habe ich es. Warby Parker, sozusagen ist der Brillenanbieter, mit denen entwickeln sie die Designs. Und Gemini 3 ist hier schon mit dabei. So, Anthropic ist und bleibt der Coding-Champion mit Computer-Use-Fähigkeiten. Geopolitisch, ja, wir haben Trump, wir haben China und wir haben hochgradige Unsicherheiten. Energiekrise, das haben wir auch schon. Ohne Strom, nichts los. Ja. Was nehme ich persönlich aus dieser Woche mit? Ich glaube, wir erleben gerade wieder einen Wendepunkt. Die Zeit, in der einzelne Unternehmen sozusagen das KI-Rennen dominieren konnten, ist schon wieder vorbei. Das Rennen ist wieder offen. Und das ist eigentlich gut für uns alle. Mehr Wettbewerb bedeutet mehr Innovation, bessere Produkte, niedrigere Preise. Aber das ist auch das große Aber. Die infrastrukturellen Herausforderungen sind immer noch riesig. Energie, Regulierung, geopolitische Spannungen. Das ist, ja, das kann man nicht mit einem Algorithmus lösen. Das sind Menschenprobleme. Und da braucht es politischen Willen und massive Investitionen. Ja. Nächste Woche sehen wir uns wieder oder hören wir uns wieder, hoffentlich. Und dann sehen wir auch, wie es mit GPT 5.2 in der Praxis, wie sich das schlägt, falls es bis dahin draußen ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da, wo auch immer ihr Podcasts hört, und schreibt mir, was ihr von der Entwicklung haltet, besonders vom Thema Energiekrise. Würde mich eure Meinung interessieren und auch zu dieser geopolitischen Situation mit den Nvidia-Chips. Wenn es für euch relevante Themen gibt oder ihr denkt, dass noch irgendwas dazukommen sollte, könnt ihr mich gern über LinkedIn oder direkt über den Podcast erreichen. Auch für Themenvorschläge bin ich übrigens offen, einfach mir an mich anschreiben. Ja, bis nächste Woche. Passt auf euch auf. Und vielen, vielen Dank. Das war's mit KI und Tech2Go, der Praxis-Bitch. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss.